Dann möchte ich gar nicht lange weiter Worte für die Einleitung verwenden, sondern direkt zum ersten Vortrag überleiten. Es ist mir eine große Freude, dass wir dich, lieber Lars, Herrn Professor Lars Donath von der Sporthochschule Köln gewinnen konnten für ein ganz wichtiges Thema, eben Trainingseffekte bei oder Effekte von Training bei Menschen mit mentalen Störungen und für die Förderung der mentalen Gesundheit. In diesem Sinne, lieber Lars, ganz herzlichen Dank für deinen Vortrag.
Ja, hört man mich? Auch in den letzten Reihen? Sehr gut. Ja, schön. Ich freue mich, hier zu sein, so ein bisschen an den Wurzeln meiner akademischen Ausbildung. Mein alter Chef sitzt hier vorne, ein neuer Kollege sitzt zwei Plätze daneben. So ist der Lauf der Dinge. Heute bin ich hier und kann Teile meiner Forschungsergebnisse einem Publikum vorstellen, was eigentlich viel wichtiger ist als unsere akademische Blase, wo wir auf Konferenzen über die Nuancen diskutieren und methodische Kritik üben, sondern wirklich versuchen, das auf den Asphalt zu bekommen, damit Sie in der Praxis arbeiten können und den Patientinnen und Patienten helfen können. Ich habe meinen Vortrag so aufgebaut, dass er sozusagen ein bisschen eingeengt wurde, vielleicht zum Start. So bin ich irgendwie beworben worden. Ich kann aber zu dem gesamten Thema gar nicht viel sagen, Sport und mentale Gesundheit. Dann haben wir das ein bisschen eingeschränkt zu Bewegung und die Rolle des Trainings. Und jetzt sind wir gelandet ein bisschen spezifischer bei dem, was ich auch kann, nämlich Sporttraining und Bewegung bei Depressionen. Soweit die Genese des Vortragstitels. Und das ist das, womit ich Sie jetzt die nächsten 20, 25 Minuten plus Diskussion begeistern möchte. In fünf Schritten. Am Anfang kurz was zur Krankenlast. Sie kennen sicher die Zahlen dazu, die sind immer schlimmer geworden die letzten Jahre. Wir werden da so eine kleine Zahlenreise machen und ein bisschen was zur Pathophysiologie. Was sind die Hauptmechanismen, warum körperliche Fitness und Aktivität zurückkommt? Wo sind sozusagen die Schaltstellen im Organismus? Da wissen Sie, wenn Sie Ärzte sind, sicher ebenso viel Bescheid wie ich und auch als Therapeuten haben Sie damit schon sicher Kontakt gehabt. Dann geht es ein bisschen um eine Besonderheit, nämlich der Atemeffizienz oder besser gesagt Ineffizienz und was das für ein potenzielles Herz-Kreislauf-Risiko zu bedeuten hatte. Und dann am Schluss versuchen wir meta-analytische Befunde, RCTs, also große randomisierte kontrollierte Studien anzugucken. Am Schluss Barrieren und Präferenzen für die Umsetzung. Das Entscheidende, glaube ich, dass man sich ein bisschen damit vertraut macht, warum machen denn die Patientinnen und Patienten keinen Sport und was hilft ihnen vielleicht? Der Bonus am Schluss, kann man hochintensiv im Sinne eines Sprinttrainings mit Patientinnen und Patienten trainieren? Kurzer Spoiler, ja, es geht. Wir haben das auch überraschenderweise nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Und Side-Fact, der auch interessant ist, die Studie lief sogar an der Sonnenhalte zu meiner Zeit, als ich noch in Basel war. Insofern passt das auch ganz gut zum Veranstalter. Steigen wir direkt ein. Sie sehen oben links in der zweiten Reihe 96 und 2006. Dazwischen liegen 10 Jahre. Die WHO hatte damals 96 gesagt, die Depression als sozusagen das Flaggschiff der mentalen Störungen, wenn man so will, ist im Kommen und wird 2020 die zweitschlimmste Krankheit für die Krankenlast sein. Die Krankenlast wird meistens als Disability Adjusted Life Years, DALY, D-A-L, Y beschrieben, das ist im Prinzip die Summe aus den Lebensjahren, die man frühzeitig verstirbt und die Jahre, die man verliert durch Krankheit im Verlaufe des Lebens. Und das ist im Grunde die Krankenlast und schon 15 Jahre früher war die Depression schon, was die DALY, die DALYs betrifft, schon auf Platz 1. Die Publikation beschreibt die Situation in der Welt. Auch da sind die Zahlen steigend, insbesondere in Gering- und Mitteleinkommenländern steigt die Last, steigt die Prävalenz von Depressionen. Und in der Schweiz, und das wäre jetzt der Blick nach innen, sind die Zahlen auch besorgniserregend. Nur die Hälfte der Männer und nicht ganz die Hälfte der Frauen fühlen sich energetisch, vital. Die 10% erfahren soziale Unterstützung aber nur in einem geringen Ausmaß. Die psychischen Belastungen nehmen zu, liegen auch bei 10%. Die Major-Depression, MDD, nach den diagnostischen Kriterien, wissen Sie auch besser als ich, liegt bei 7-10%. Da schwanken die Zahlen weltweit, aber da ist die Schweiz so mittendrin. Die Behandlung infolge psychischer Erkrankungen nimmt auch zu und die Suizidrate, wissen Sie auch, ist auch ein großes Problem. Allerdings gibt es in der Schweiz auch mittlerweile einen guten Monitor. Die Zahlen und die Versorgung wird sehr gut dargestellt, sodass man eigentlich auch sagen kann, man hat das im Blick, versucht Strukturen, Ambulanzen, Infrastruktur aufzubauen. Das wissen Sie auch besser als ich, denn Sie sind Teil dieses Systems. Schauen wir uns als zweiten Teil des ersten Punktes mal so ein paar pathophysiologische Mechanismen an. Sie wissen, psychosozialer Stress aktiviert das Zentralnervensystem, die Stressachse. Das hat zur Folge, dass eine Reihe von neurotrophen Faktoren unterdrückt werden, beispielsweise BDNF, die für das Sprossen von neuen Nervenzellen verantwortlich sind. Auch die Monoamine sind entscheidend für Stimmungszustände, die gehen zurück. Meistens sind das Informationsverluste, wenn man so will, Rezeptoren, sozusagen Desensibilisierungen. Deswegen versucht man mit Medikamenten da ein bisschen mehr sozusagen Transmitter im synaptischen Spalt zu haben. Sehr umstritten, ob das tatsächlich so einen massiven Effekt auf die Symptomatik hat. Und wir werden in der späteren Folge des Vortrages auch erfahren, wo da der Hebel der Bewegung ist. Ja, auch Zytokine, die also permanent ausgeschüttet werden und eine helfende, aber auch eine inflammatorische Rolle haben, werden ausgeschüttet, insbesondere proinflammatorische Zytokine, also Botenstoffe, die immer so eine ganz leichte subklinische Entzündungsreaktion machen. Und das hat eine ganze Reihe an Folgereaktionen, die dazu führen, dass der Sympathikus aktiviert wird, die Stressachse aktiviert wird, also die Nebennieren-Hypothalamus-Nebennieren-Rindenachse, der Vagus als einer der 12 Hirnnerven, der für die Dämpfung, die Ruhe, für die Entspannung zuständig ist, wird zurückgedrängt und auch die Baroreflexrezeptoren am Herzen, die werden verstellt, wenn man so will. Das führt zu einer Reihe von Asthma gar nicht so mit Depressionen assoziierten Folgeerkrankungen, Bluthochdruck, Linksherzhypertrophie, aber nicht wie bei einem Sportler, exzentrisch, dass das Lumen sich vergrößert, sondern konzentrisch, die Herzwand wird dick, der Durchmesser gewinnt nicht wirklich. Wir wollen ja eigentlich, dass das Herz pro Herzschlag viel Blut rauspumpt. Die Koronargefäße verengen sich, das Endothel wird dicker, weniger flexibel in seine Reaktionen auf Umgebungsreaktionen. Auch das ist akute Phasereaktion, Entzündungsreaktion. All das wird durch diese permanente Reaktion getriggert. Es gibt einen Feedback-Loop in diese Richtung, Richtung Sympathikus, und es gibt aber auch einen Feedback-Loop negativ zu diesen Neutrophilen und Monoamin- und Zytokinsituationen. Das alles führt in der Konsequenz, und das ist die letzte Information, dass die Fitness runtergeht, ganz banal gesagt, und das kardiale Risiko nach oben geht und dazu führt, dass die Mortalität steigt. Das ist nicht weiter überraschend. Ich nehme mir nur deswegen so viel Zeit, weil an all diesen Mechanismen wirkt körperliche Aktivität regelmäßig und Bewegung sorgt damit auch für Verbesserungen der Depressionssymptomatik, aber auch in der Verbesserung des Herz-Kreislauf-Risikos. Nochmal, Mortalität ist eins der Summen für die Disability Adjusted Life Years, also die frühzeitige Versterben und die Krankheitszeit zusammen macht im Prinzip die verlorenen Lebensjahre. Deswegen ist es so wichtig, die Mortalität zu senken. Ja? Man spricht auch häufig von Mortalitätskompression, dass die Zeit, in der man krank wird, möglichst kurz ist. Ja? Gehen wir weiter zum zweiten Teil des Vortrages, nämlich das, was ich auch im Rahmen meiner Doktorarbeit, ist schon eine Weile her, untersucht habe, nämlich wie ist die Atemregulation. Da gibt es im Prinzip zwei Ansätze. Ein Ansatz ist vor allem in Köln Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre entwickelt worden von Wildo Hollmann, der ist über 90 geworden und dann leider ganz einsam in Covid-Zeiten verstorben. Ein ganz großer Sportmediziner, der hat diesen Punkt des optimalen Wirkungsgrades der Atmung beschrieben. Wir sehen auf der Y-Achse die Sauerstoffaufnahme, die steigt mit zunehmender Intensität. Und mit zunehmender Intensität steigt natürlich auch das Atemaufkommen. Wir müssen mehr Luft ventilieren, um mehr Sauerstoff aufzunehmen. Und irgendwann nimmt dieser lineare Zusammenhang ab. Und wenn der seine Linearität verliert, ist in diesem Knickpunkt da, wo wir gut ventilieren, wo wir gut belüftet sind, wo im Prinzip der Organismus gut ventiliert. Das ist das aber kein Punkt, sondern es ist eher eine Wolke. Und dann hat 86 Biber aus der Gruppe um Wassermann in USA diesen Knickpunkt gefunden. Warum erzähle ich das? Weil dieser VT, dieser Knickpunkt zwischen CO2-Abgabe und O2-Aufnahme entscheidend ist, sein kann für die Intensitätsregulation im niedrigen Intensitätsbereich. Ja. Interessant ist, wenn das CO2 stärker ansteigt als die Sauerstoffaufnahme, da scheint im Organismus was zu passieren. Dann wird es anstrengender, man kommt ein bisschen außer Puste. Vielleicht kennen Sie das Laktat, das wird im Blut oder im Muskel gebildet, ins Blut abgegeben. Deswegen ist dieser Punkt relativ interessant. Das haben wir uns angeguckt und festgestellt, dass natürlich die Leistung bei depressiven Patientinnen in der tagesklinischen Versorgung deutlich tiefer ist pro Kilogramm Körpergewicht auf der Y-Achse als bei Gesunden, und zwar massiv, und natürlich auch die Sauerstoffaufnahme an dieser Schwelle abgesenkt ist. Jetzt könnte man sagen, ist nicht weiter tragisch, aber wer eine niedrige Sauerstoffaufnahme hat, für den ist natürlich auch alles, was der Alltag von ihm abverlangt, anstrengend. Und nur als Stützinformation: 12 Milliliter Sauerstoffaufnahme, das ist der unterste Punkt, ja, da gibt es ein paar Ausreißer, die da liegen, ist eigentlich so eine Transplantationsschwelle. Da würde man bei einem schwer herzinsuffizienten Patienten tatsächlich sagen, eigentlich braucht der neues Herz, weil der seinen Körper nicht mehr genügend mit Sauerstoff versorgen kann. Also das sind schon wirklich deutlich verringerte mittlere Absenkungen der Sauerstoffaufnahme. Allerdings an der Schwelle und nicht maximal. Das ist die gute Information. Und die Schwelle ist ja das, was wir im Alltag brauchen, die Belastung, die nicht ganz so intensiv ist, die wir vertragen können. Insofern ist es noch nicht rot, aber gelbrot, wenn wir uns angucken, wie fit und atemreguliert sie sind. Und diese niedrige Leistung und die niedrige Sauerstoffaufnahme bringen sie aber mit den gleichen physiologischen Parametern oder mit den gleichen Größenordnungen an Herzfrequenzen, an Laktat, an Belastungsempfinden, an Atemventilation. Ja, das sind alles ventilatorische und Parameter des Belastungsempfindens und physiologische Parameter wie Herzrate und Laktat. Das ist nicht wesentlich unterschiedlich. Jetzt kann man sich vorstellen, die sind genauso angeschränkt, leisten aber weniger. Und das betrifft schon einfache Tätigkeiten wie Treppen auf, Treppen ab, auch aufstehen, stehen, hinsetzen, das ist beschwerlich. Und wenn was beschwerlich ist, tut man es nicht, und dann zieht man sich nach und nach zurück und kommt in so einen Teufelskreis der Inaktivität. Und das möchte man eigentlich durchbrechen. Letzter Ausflug in solche starken physiologischen Parameter. Dieser Slope, dieser sogenannte Ventilationsanstieg, zeigt, wie viel Luft wird gebraucht, um einen Liter CO2 loszuwerden. Und dieses CO2 in der Abatmung ist eben wichtig, um hohe Intensitäten im Übergangsbereich, moderater Intensität, auch bewerkstelligen zu können. Und der ist eigentlich relativ flach bei fitten Leuten und nimmt zunehmend an Anstieg an oder zu bei unfitten oder Herz-Kreislauf-Patienten. Jetzt könnte man sagen, warum ist das interessant? Es ist deswegen interessant, weil ein steiler Slope, auch so wie hier, ein erhöhtes Herz-Kreislauf-Risiko anzeigt. Und zwar viel, viel sicherer als bei Herzpatienten als jede Ultraschalluntersuchung, wie zum Beispiel die linksventrikuläre Auswurffraktion oder die Spitzensauerstoffaufnahme, die deutlich komplexer zu messen ist, oder auch die Klassifikation der Herz-Kreislauf-Erkrankung. Es gibt eine New Yorker Klassifikation. Es ist also ein starker Prädiktor, den man einfach messen kann, um Herz-Kreislauf-Risiko selbst bei Patienten zu bestimmen. Und nochmal, das waren 20 Patienten in der Summe, gar nicht so, 15 in jeder Gruppe, also gar nicht viel. Und wir haben die dann längsschnittlich untersucht. Und 3 von den 15, das ist eine kleine Fallzahl, das sind keine belastbaren Zahlen, aber es ist auf jeden Fall eine Richtung, haben in den Folge 3 Jahren eine Herzinsuffizienz entwickelt. Das verdeutlicht zumindest, dass man diesen Parameter durchaus in der Routine mitmessen könnte. Die waren 38 Jahre alt, die Patientin. Das ist der BDI-Score in Mitte. Wir haben den HMD 21 mitgemessen, der BMI auch, Waist-to-Hip-Ratio. Und das ist ein besonderer Befund. Das ist die Aktivität in MET Minutes pro Woche. Man kann ja mit Aktivitäten mit metabolischen Äquivalenten auszeichnen oder betiteln. Sie sitzen jetzt, das ist ungefähr ein metabolisches Äquivalent, und das pro Minuten, dann hätten Sie bei einer Stunde sitzen 60 Met Minutes. Ja, das wird aber erst gezählt, wenn die Aktivitäten höher werden. Es wird also aufaddiert, und diese Zahl in Met Minutes pro Minute ist eine Zahl für das Aktivitätsniveau und die unterscheidet sich hier eigentlich gar nicht so von den Kontrollen. Das heißt, die sind schon irgendwie aktiv, so eine rastlose Aktivität, aber wahrscheinlich nicht so aktiv, dass es ihre Fitness verbessert. Ja? Oder sie regenerieren nicht genügend, um von dieser Aktivität auch funktionell zu profitieren. Und vielleicht haben Sie das in der Praxis auch schon erlebt, dass Sie Patienten haben, die so eine innere Unruhe haben und ständig auf Achse sind, wenig schlafen, viel laufen, aber eigentlich sind das keine anpassungsrelevanten Trainingsreize, denn die Fitness und die Ventilation sind verstellt bei denen, die sind durchaus kritisch. Das sind diese Klassen, diese Slopes nochmal am Schluss. Ich zeige das nur deshalb nochmal, weil man die eben einteilen kann nach diesen ventilatorischen Klassifikationen. Und rot ist massiv und interessanterweise war einer von den dreien, die hier rot angezeigt waren, der die Herzinsuffizienz entwickelt hat und zwei von denen aus dem mittleren Bereich, die die Herzinsuffizienz prospektiv nach vorne gerichtet innerhalb der 3 Jahre entwickelt haben. Also wichtig für den Link Atmung, Fitness, möglicherweise Herz-Kreislauf-Risiko. Schauen wir uns nochmal die Zahlen an, Meta-Analysen, RCTs, wie kann ich Intensität steuern, was für BDI-Rückgänge kann ich erwarten, wie groß sind denn eigentlich die Effektstärken, wenn ich mich bewege. Wir sehen also hier eine Reihe von Arbeiten aus den 2014er Jahren, das ist also eine verhältnismäßig ältere Publikation, fast 10 Jahre alt, die zeigt im Mittel bei 20- bis 80-jährigen Patienten Rückgang von -5 nach einer Intervention von 4 bis 16 Wochen. Jetzt würden sicher alle zustimmen, wenn ich sagen würde, es wäre natürlich besser, die ein Jahr zu trainieren. Wir werden im zweiten Vortrag von Lukas Zahner hören, wie man dranbleiben kann, um Patientinnen und Patienten langfristig zu begleiten und zu coachen in der Aktivität und im Gesundheitsverhalten. Aber das sind relevante, klinisch relevante Rückgänge. Ja. Klinisch relevant ist immer ein Rückgang eines relevanten Endpunktes, der eine Verbesserung der Symptomatik verursacht. Und ein BDI-Rückgang von 5 ist auf jeden Fall klinisch relevant, auch wenn es vielleicht nur kleine Zahlen sind. Das ist eine aktuelle Publikation, die habe ich extra nochmal rausgeguckt, um zu sagen, kommen denn neue Studien dazu, die das Bild verändern. Das sind jetzt Effektstärken, die sind moderat, aber das Besondere an diesen Effektstärken ist, wenn der Schweregrad der Depression besonders hoch ist und die Intervention supervidiert ist, dann sind die Effekte körperlicher Aktivität sogar groß. Und das, was wir über Antidepressiva kriegen, sind mittlere bis moderate Effekte. Das heißt, mindestens als begleitende Therapie und zum Teil auch als vorgeschaltete Ersatztherapie. Wenn man supervidiert und einen schweren Grad hat, dann sind die Effekte nach den Studien ähnlich groß wie die von Pharmazeutika. Und Gleiches ist auch zu berichten für Bluthochdruckmedikamente. Also es ist ein scharfes Schwert, was wir haben. Allerdings ist es schwierig in einer Phase, wo man vulnerabel ist und sich vielleicht auch traditionell nicht gern bewegt, dann auch noch für Bewegung zu begeistern. Ja, das ist wie eine Art Überfrachtung dann möglicherweise des Patienten. Aber das kann man im Hinterkopf haben, dass das durchaus beim hohen Schweregrad und bei Supervision sehr große Effekte hat. Wir wollten dann aber in Basel noch zu meiner Zeit zusammen mit Lukas herausfinden, gibt es aber auch Zusammenhänge zwischen Dauer und Intensität. Und dazu muss man eine Meta-Analyse mit allen Studien machen, die zugänglich sind. Da bekommt man erstmal 10.000 Treffer und landet dann am Ende bei 27 eingeschlossenen Studien. Und was wir herausfinden wollten, ist, ob es A, einen Unterschied gibt zwischen starken RCTs und schwachen RCTs. Zum Beispiel gab es eine Verblindung, eine randomisierte Zuweisung, war die Intervention supervidiert und so weiter. Also Kriterien, die dafür Sorge tragen, dass die Studien gut sind. Und dann kann man sagen, dass die Effekte bei schwachen Studien, ich hebe es mal ein bisschen hervor, das sind also die starken Studien, und dazwischen liegen die schwachen Studien, ein bisschen größer und überschätzter sind und auch die Unsicherheit wächst. Das heißt, die Effekte und die Unsicherheiten werden ein bisschen kleiner bei starken Studien, aber zeigen trotzdem, wenn man Kraft und Ausdauer vergleicht, dass die Effektstärke bei Krafttraining in der Reduktion der Symptomatik fast doppelt so hoch ist wie beim Ausdauertraining. Was nicht bedeuten muss, dass man Krafttraining statt Ausdauertraining machen kann, sollte, aber es gibt Hinweise aus der Psychologie, die sagen, wer in einer geschwächten Phase in der Lage ist, Krafttraining zu machen, Widerstände zu überwinden, dass der vielleicht auch sowas wie so eine Selbstwirksamkeitsverstärkung bekommt. Ah, ich kann ja tatsächlich was bewegen, ich bin kräftig, ich habe noch Vitalität und Energie. Ich würde jetzt sagen, die Konfidenzintervalle sind alle nicht positiv, sind alle deutlich links verschoben. Null würde bedeuten, es ist egal, was ich mache, es bringt nichts. Es bringt also doch was. Und wenn ich die Wahl hätte und jemand gerne Krafttraining machen, würde ich auch sagen, probiert doch mal Krafttraining aus. Ein zweiter wichtiger Befund aus unserer Studie war, was passiert denn dose responsive? Also was passiert, wenn ich ein bisschen länger trainiere oder intensiver trainiere? Dazu haben wir sogenannte Meta-Regressionen gerechnet, um einen Koeffizienten herauszubekommen. Das ist der hier, ich löse es gleich ein bisschen auf. Der sagt, wenn ich eine Minute länger trainiere, wie ist der Einfluss auf meine Symptomreduktion oder wenn ich 1% intensiver trainiere. Und das zeigen diese Daten. Man sieht hier ein Beta von -0,06. Das mag Sie jetzt erstmal verstören. Also eine Minute mehr trainieren im Ausdauertraining macht eine Symptomreduktion von 0,06. Heißt, 10 Minuten länger ist Faktor 10, wäre 0,6. Also einen halben Symptompunkt weniger. Ja, mit natürlich einer gewissen Unsicherheit, aber mittel länger trainieren hat auch einen größeren Effekt auf die Symptomreduktion. Und Gleiches zeigen auch andere Meta-Analysen nicht ganz so deutlich. Und bei der Intensität ist es ähnlich, dass wir ungefähr 0,5 Punkte haben, wenn wir 10 Minuten intensiver trainieren. Also das wäre wieder eine Minute länger, deswegen 0,05. 10 Minuten wäre Faktor 10, das wären 0,5, also einen halben Symptompunkt länger. Also man könnte sagen, Krafttraining ist wertvoll, die Effektstärken sind sehr, sehr groß, 1,2. Es ist auch hilfreich, ein bisschen intensiver zu trainieren, wenn man sich zutraut, und es ist auch hilfreich, länger zu trainieren. Bei Ausdauer gibt es jetzt die Besonderheit, dass das häufig anhand der maximalen Herzrate oder der maximalen Sauerstoffaufnahme dosiert wird. Und jetzt ist die Frage, können wir das bei Patienten überhaupt machen? Das ist also ein Querschnitt von Ausdauerstudien, die auch moderate Effekte, so wie wir das auch gefunden haben, hervorrufen. Sobald man aufhört, geht die Effektstärke zurück. Das ist auch ein Argument, sie langfristig zu begleiten und am Ball zu bleiben, weil der Autopilot kommt ganz schnell wieder zurück. Ja, das zeigt also, dass die Effektstärken im Follow-up, wenn Sie das Training abbrechen, runtergehen. Schauen wir uns mal an, was 60-70% VO2 Max bei den Patienten bedeutet. Die Folie ist ein bisschen busy, aber man kann die sehr gut in Ruhe verstehen. Die untere Kurve ist die gesunde Kontrollgruppe und die obere Kurve sind die Patienten. Und jetzt sieht man, wenn man diese 70% VO2 Max hier rausnimmt und sagt, trainiert da mal, dann stimmt diese Empfehlung für Gesunde. Aber die Ungesunden, und das sind die ganzen Probanden, die Patienten, die sind da deutlich hochintensiver belastet. Und jetzt könnte man argumentieren, wenn man die Gesundheitssportempfehlung 70% bei der maximalen Sauerstoffaufnahme, dann trainieren die Depressiven aufgrund ihrer Kapazitätsreduktion überschwellig. Weit über dieser Schwelle, die wir am Anfang besprochen hatten, wo das CO2 hochgeht, Laktat gebildet wird. Und das hat wiederum einen höheren Effekt auf die Stressachse. Das heißt, da werden Stresshormone sekretioniert. Das muss man im Kopf behalten. Ja? Aber es gibt trotzdem Befunde, die zeigen, dass auch hohe Intensitäten hilfreich sein können. Also man muss so ein bisschen die Physiologie der depressiven Patienten im Hinterkopf haben, wenn man Entscheidungen zur Intensitätsfestlegung trifft. Und das Gleiche im Übrigen auch, wenn ich die Herzratenreserve nehme. Die Herzratenreserve ist die Differenz aus der Ruheherzfrequenz und der maximalen Herzfrequenz. Und Depressive haben aufgrund des Rückgangs des Nervus vagus, des Rückzugs des Nervus vagus, eine erhöhte Ruheherzfrequenz. Und im Alter geht die maximale Herzfrequenz zurück. Das heißt, die Reserve, in der wir Training steuern können, ist sehr, sehr klein. Ähnlich wie wenn wir bergsteigen und auf 6.000, 5.000 Metern sind, ist diese Herzratenreserve auch gering. Und auch da gibt es Trainingsempfehlungen. Wir sehen, dass die Gesunden da deutlich niedriger belastet sind, wenn wir diesen klassischen Empfehlungen folgen, als die Depressiven. Bei 70-85% oder 70-85% als Prozentangabe der maximalen Herzfrequenz. Und das sind alles Empfehlungen, die wir immer wieder lesen, wenn wir die großen Standesgesellschaften angucken, wenn wir Positionspapiere lesen, dann bleiben wir da hängen. Summa summarum, Patienten mit Depressionen sind in der Regel mit den klassischen Empfehlungen ein bisschen überbelastet, in Anführungsstrichen physiologisch. Was nicht heißt, dass es zwingend schlecht ist. Warum, zeige ich gleich. Eine Studie aus Schweden, die sehr lange lief, hat versucht, Treatment as usual, also überwiegend Medikamente, und dann geguckt, wie ist es denn, wenn ich intensiv trainiere, moderat trainiere und leicht trainiere. Vielleicht erinnern Sie sich an die Folie zu den Mad Minutes, die gezeigt haben, die bewegen sich ja eigentlich relativ normal, die Depressiven, aber eher im leichten Bereich und sogar deutlich tiefer als im leichten Bereich. Trainieren die jetzt das 3- bis 4-fache des Ruheumsatzes oder sogar das 6- bis 8-fache des Ruheumsatzes, denn das drücken diese Mad Minutes aus, diese metabolischen Äquivalente, sind die Reduktion in der Depressionsschwere ähnlich. Ja? Wir sehen immer bessere Effekte gegenüber einer medikamentösen, allein medikamentösen Therapie, aber es ist nach dieser langen Studie eigentlich im Mittel zumindest egal, ob ich mit niedrigen, mittleren oder hohen Intensitäten trainiere. Wir haben also physiologische Veränderungen, aber die Intensität scheint auf die BDI oder HMD-21-Reduktion keinen so massiven Einfluss zu haben. Wir können also sagen, präferenzbasiert, und auch das werden wir im zweiten Vortrag hören, wie wichtig es ist, die Bedürfnisse, die Barrieren, die Hintergründe der Patienten zu kennen. Vorletzter Punkt für heute, die Punkte sind aber recht schnell bespielt. Wenn Sie sich jetzt die Barrieren auf der linken Seite, die Depressiven angeben, warum sie keinen Sport machen, in Ruhe durchlesen und rechts das, was sie gut finden bei körperlicher Aktivität, werden sie bis vielleicht auf Stimmung, Motivation, Müdigkeit und ich bin schlichtweg körperlich nicht in der Lage, mich aufzuraffen, werden sie keine Unterschiede zu dem sehen, was auch Normalsterbliche, Sie und ich, häufig als Ausrede vorschieben, warum sie inaktiv sind. Insofern kann man ähnliche Hebel benutzen wie aus der Verhaltensänderung mit Gesunden. Auch das werden wir im zweiten Vortrag hören. Da geht es um Behavioral Change auch, wie der unterstützt werden kann durch so ein Bewegungscoaching. Und hier genau das Gleiche. Was für mich interessant war, ist, dass Dorfdepressive insbesondere in der akuten Phase und auch stationär doch lieber erstmal Alleinsport machen, auch wenn dem Gruppensport eine hohe Bedeutung beigemessen wird, aber wahrscheinlich erst später. Also diese soziale Exposition durch Sport muss man wahrscheinlich therapeutisch, bewegungstherapeutisch im Hinterkopf behalten. Ja, dass das nicht jedem gefällt, sofort in der Gruppe sich körperlich zu belasten, weil das ja auch eine Art von Selbstoffenbarung ist, wenn man sich körperlich betätigt. Ja, können Sie sich vielleicht noch als Randinfo, weil ich immer mal Fotos sehe, Sie können immer Fotos machen, kein Problem. Sie können mir aber auch einfach im Nachgang eine E-Mail schreiben, wenn Sie an den Slides interessiert sind, dann schicke ich Ihnen sehr gerne das PDF. Ja? So ein bisschen der Filter, wer keine Mail schreibt, der hat es dann halt schon wieder vergessen. Ich freue mich also auf Ihre E-Mails. Das heißt, guckt man in die Empfehlung rein von Busch, wir brauchen also ansprechende, zugeschnittene, unterstützende, auch verfügbare, supervidierte, regelmäßige und nachhaltige Programme. Das ist der O-Ton. Dazu aber später. Ich möchte nicht zu viel verraten. Das klingt ein bisschen viel, was wir eigentlich alles von der Bewegung wollen, aber das ist ja genau das, was wir brauchen, um sozusagen in die Verhaltensänderung oder in die Etablierung von Bewegung auch reinzukommen. Letzter Exkurs, kurz und knackig, so wie es der Titel sagt, ein kurzer Sprint. Können wir also Sprinttraining machen? Eine kleine Reise zur Geschichte. Sprinttraining, Ein-Minuten-Training wurde von Martin Gabala vor 10, 15 Jahren erstmals auf die Bühne gehoben. Warum? Weil im Prinzip diese hohen Intensitätsspitzen erstmal einen kardiovaskulären Reiz setzen, der im Verhältnis zur eingesetzten Zeit einen großen Return on Investment hat. Ja, also passt vielleicht auch ein bisschen zum Zeitgeist, auch wenn ich den nicht vermitteln möchte. Man kann auch mit wenig relativ viel Aufwand erzielen. Auch da gibt es viele, viele neuere Studien, die sagen 4 Minuten, 10 Minuten, also alles ist besser als nichts und für relevante gesundheitsbezogene Anpassung reichen auch schon Tagesbelastung von 10 Minuten im klinischen Sektor, was nicht heißen soll, dass man nicht trotzdem die Gesundheitssportempfehlung erfüllen sollte. Aber man muss ja nicht gleich sagen, das müsst ihr alles machen, wenn schon weniger als Einstieg erstmal einen guten Effekt hat. So viel zur Geschichte, da scheint ein bisschen was zu passieren. Wir haben als Outcome die Ruheherzfrequenz benutzt, als quasi vagaler Outcome, ja, wenn die Ruheherzfrequenz ansteigt. Man kann sich auch Herzratenvariabilität anschauen, aber in der erhöhten Ruheherzfrequenz nachts oder nüchtern am Morgen 30 Minuten Ruhe gemessen, das ist ein ziemlich robuster Parameter. Da brauche ich dann nicht in diese komplexen HRV-Analysen reingehen. Und unsere Idee war, ob wir durch dieses permanente An- und Ausschalten, also quasi Belastung hochfahren, die Belastung waren also immer 25 mal 30 Sekunden und geht dann die Herzfrequenz in Ruhe zurück. Das war in diesem Fallbeispiel, das war sozusagen der erste Versuch, das mal zu probieren, relativ vielversprechend. Wir haben also Herzfrequenzen in Ruhe Das muss man sich ja mal fragen, warum die Herzfrequenzen in Ruhe so hoch trotzdem sind. Ja, man weiß, dass eine dauerhafte Ruheherzfrequenz von 70, 80 das Herz-Kreislauf-Risiko um Faktor 3 erhöht. Und jetzt haben die hier Ruhe. Das sind keine richtigen Ruheherzfrequenzen hier gewesen, eher Vorbelastungsherzfrequenzen. Und wichtig wäre, dass die durch dieses intermittierende Training noch weiter gesenkt werden. Allerdings war das in dem Fall deutlich, in unserer Studie auch deutlich, aber nicht so deutlich, wie wir dachten. Man macht es üblicherweise so, SIT ist Sprintintervalltraining versus moderat kontinuierliches Training. Man vergleicht zwei scharfe Schwerter miteinander, einfach weil man sagt, Bewegung ist so wichtig, wir können jetzt die Gruppe nicht in die Nichtbewegung übermitteln. Ja, das wäre auch bei einem Medikament nicht vertretbar ethisch. Und wir sehen also hier in beiden Fällen Reduktion, wenn man nach unterschiedlichen Baseline statistisch korrigiert, findet man also zumindest in dieser kleinen Gruppe, N gleich 28 ist für RCTs immer noch klein, aber in Ordnung, große Effektstärken mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit, dass da tatsächlich ein positiver Effekt dahinter steckt. Wir müssen ja in der wissenschaftlichen Betrachtung von Befunden immer mit Unsicherheiten umgehen lernen. Das ist ja nie so, wie es ist, sondern wir versuchen einfach nur Unsicherheiten abzubilden und in dem Fall können wir uns salopp gesagt, mit 70-prozentiger Wahrscheinlichkeit sicher sein, dass da tatsächlich ein relevanter Effekt drinsteckt, wenn ich Sprinttraining mache. Also die haben nur 12 Minuten trainiert, statt die 20 Minuten kontinuierlich. Die Herzrate ging also zurück um 5 bis 10 Minuten. Das war auch nicht sonderlich anstrengend auf dieser Borg-Skala. Das, was man normalerweise hat, wenn man ein bisschen straff walked, ja, das war bei dem Sprintintervalltraining ein Tick höher, aber nicht problematisch. Und die Veränderungen dieser Parameter, die wir anfangs angeguckt haben, die waren auch deutlich. Insofern ist das ein kurzer, aber knackiger Reiz, um die Physiologie der depressiven Patienten positiv zu beeinflussen. Jetzt könnte man noch argumentieren, dass vielleicht Sprintintervalltraining nicht so genossen wird oder anstrengender, beschwerlicher ist. Bei gesunden Probanden ist die Datenlage nicht so. Die finden das zwar während der Belastung ein bisschen anstrengender, das ist das RPE, Rate of Perceived Exertion, also die empfundene Beanspruchung, das ist bei HIT ein bisschen höher und bei moderaten, intensiven Läufen ein bisschen geringer. Das Empfinden fällt bei dem hochintensiven auch ein bisschen schneller ab. Interessant ist aber, das wird als in den beiden Publikationen nicht als Darstellung gebracht, dass es bei den HIT-Belastungen ein bisschen schneller wieder hochkommt und man danach wahrscheinlich so ein Gefühl hat, oh, ich habe was geschafft und jetzt fühle ich mich gut. Ja? Also es ist gar nicht so entscheidend, wie die sich während der Belastung fühlen, sondern eigentlich, wie sie sich danach fühlen. Aber wir haben keine Befunde von Depressiven, das sind alles Befunde zu Gesunden. Und damit komme ich schon zur Zusammenfassung, was sollten Sie vielleicht, wenn Sie möchten, mit nach Hause nehmen. Wir haben also eine seit 96 kontinuierlich gestiegene Krankenlast der Depression. Das erzeugt volkswirtschaftlich unindividuell unheimliche Kosten. Die wollen wir senken, volkswirtschaftlich und natürlich individuell. Wir haben über diese Disability Adjusted Life Years gesprochen. Mortalität plus Krankenzeit verringert die Zeiten, in der wir bei guter Gesundheit selbstbestimmt leben können. Wir haben eine erhöhte Stressreaktion, die auch zu einer Atemineffizienz führt. Ja, alles ist sozusagen mit deutlich mehr Atemaufkommen verbunden. Normale Dinge sind beschwerlich. Ich habe das jetzt hier mal 10er-Regel genannt. Das war die Meta-Regression. 10% mehr Intensität und 10 Minuten länger bei Ausdauertraining bzw. Krafttraining verändert deutlich die Depressionssymptomatik. In dem Fall kann man schon sagen, etwas mehr hilft auch etwas mehr, um nicht zu sagen, viel hilft viel. Und bei den Barrieren und Präferenzen würde ich das mit 5S didaktisch zusammenfassen: Sustainable, Supervised, Support, Stimulating und vielleicht im Hinterkopf solo erstmal den Patienten versuchen, sehr betreut im 1:1, ist natürlich teuer, aufwendig, zu begleiten, um ihn dann von diesen gruppentherapeutischen Prozessen profitieren zu lassen. Aber jeder in Köln sagt man, jeder Jeck ist anders, jeder Patient ist auch anders. Insofern gibt es da keine Blaupause. Sie müssen so ein bisschen wie ein Zirkusdompteur mit den vielen Möglichkeiten jonglieren. Und eine Reihe an Möglichkeiten habe ich Ihnen jetzt gezeigt. Und die letzte war sogar, dass es kurz und knackig sein kann. Ich hoffe, mein Vortrag war nicht zu kurz und knackig. Ich freue mich auf Ihre Fragen und den Austausch dann in der Pause. Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, lieber Lars, also ganz, ganz herzlichen Dank für den sehr anschaulichen Vortrag und sportlich vorgetragen. Und es sind ja viele spannende Befunde gezeigt worden. Mich persönlich hat auch sehr beeindruckt nochmal die Deutlichkeit der Daten zur respiratorischen Insuffizienz. Und es ist ja was Spannendes, da wir mit dem Atem ganz viel arbeiten, ja auch in der Psychiatrie, also natürlich über die Ebene von der Bewegung, aber auch direkt in der Atemtherapie oder auch in Entspannungsverfahren. Also von dem her ist es für uns ein ganz wichtiges Werkzeug. Und eindrücklich auch die Daten doch zu den Ruheherzfrequenzen. Das fand ich doch nochmal sehr, sehr beeindruckend. Ja. Also vielen, vielen Dank. Gibt es Fragen aus dem Publikum dazu? Ja? Sie haben eine laute, kräftige Stimme.
Ja, eigentlich schon, ja. Es gibt ja neu auch das Aurum-Training. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Aha, spannend. Wo, also so eine Art Fitness, aber es ist nicht krafttrainingsorientiert. Das wäre eigentlich innerhalb von, also man trainiert 6 Minuten alle 5 Tage und das ist recht teuer, aber passt. Weil die meisten Leute keinen Bock haben auf viel Zeit investieren in Kraft und Ausdauer. Also die sind einfach K.O., fertig und so. Da wäre das eigentlich doch, aber wenn Sie es ja nicht kennen, eine interessante Möglichkeit für genau solche Patienten, das zu machen. Die haben sehr viel Effekt, aber offenbar habe ich da eine Lücke erwischt.
Ja, ja. Ich weiß nicht, werden Sie noch ein paar Lücken, ich bin ja nicht allwissend, aber kurz und teuer hat mich schon mal ein bisschen abgeturnt, um ehrlich zu sein. Oder anders ausgedrückt, vielleicht gibt es einen Grund, dass ich das nicht kenne. Aber die Effekte sind tatsächlich sehr, sehr groß am Anfang. Wir kennen ja diese Kurve. Am Anfang ist der Zusammenhang zwischen Zeit, die ich investiere, Intensität, die ich verbringe und Reduktion der Symptomatik sehr groß. Und dann flacht das so ein bisschen ab. Und dann ist es hilfreich, wenn ich vielleicht ein bisschen verändere, auch den Modus verändere, die Intensität verändere. Und dann kann vielleicht dieses Training durchaus eine Rolle spielen. Also es muss irgendwie passfähig sein. Ja? Vielleicht nochmal hier zurück. Ja? Es muss stimulierend sein. Und wenn Krafttraining stimuliert, die Evidenz ist groß, why not? Aura, oder wie sagten Sie?
Aurum.
Aurum, aber Sie verdienen kein Geld damit, oder?
Nein.
Dann wäre das Gespräch nämlich jetzt beendet. Vielen Dank für den Input. Ich lerne ja immer gerne dazu.
Jawohl, ja, vielen Dank. Vielleicht noch eine Frage von meiner Seite zu diesen Daten von der respiratorischen Insuffizienz. Also etwas, was uns die Patienten ja subjektiv berichten, dass sie das auch spüren, also zumindest häufig so das Gefühl von bis hin zur Atemnot, Beklemmung, so Druck auf dem Thorax, was wir oft so als psychosomatische Symptome ja auch beschreiben und gleichzeitig eine große Befreiung im Atem, wenn es ihnen nach einer Bewegungseinheit oder auch nach der Atemtherapie eben besser geht. Und habt ihr bei diesen Daten jetzt neben den Messwerten so organisch, also respiratorische Insuffizienz, auch das subjektive Erleben mal angeguckt? Wäre vielleicht noch eine spannende Ergänzung.
Vielleicht da noch eine kurze Ergänzung. Ich zeige noch mal die Folie von meinem Lieblingskollegen aus Jena, Marco Herbstlepp, der hat die Studie gemacht. Man sieht es unten links, schon fast 10 Jahre her. Und er hat auch HRV-Daten ausgewertet und die respiratorische Sinusarrhythmie, vielleicht kennen Sie die, dass mit der Einatmung die Herzfrequenz kurz hochgeht und mit der Ausatmung die Herzfrequenz runtergeht. Das versucht man ja in der Atemtherapie zu nutzen. Und das sollte man, ist auch seine Empfehlung, immer erstmal in Ruhe tun und dann versuchen, die Belastung mit zu übernehmen. Denn bei Patienten fällt diese respiratorische Sinusarrhythmie wie so ein Kartenhaus zusammen. Das heißt, der Puls ist sozusagen entkoppelt von der Atmung. Das hat ein bisschen was mit diesem vagalen Rückzug zu tun, weil die RSA mit dem Vagus zusammenhängt. Insofern würde ich sogar empfehlen, Atmung vorzuschalten, Atemwahrnehmungstraining und dann das Ganze in Bewegung zu überführen. Und man kann auch bei niedrigen Intensitäten dieses Atemtraining auf dem Fahrrad machen.
Ja. Super, also herzlichen Dank für diese wertvolle Ergänzung. Ja, gibt es noch andere Fragen? Jawohl. Sie waren es, Entschuldigung.
Welcher Stellenwert hat eine alleinige Atemphysiotherapie oder Atemtherapie auf die Psyche wenn jetzt Leute nicht zu mobilisieren sind für eine Bewegungstherapie, für eine Aktivität?
Also ich glaube, diese Ressource Atemtherapie, die ist zum Glück auch in der Sonnenhalte ein Riesenpfund. Und ich glaube, dass man mit der Atmung ganz viel schafft, unabhängig davon, dass Achtsamkeit vielleicht ein bisschen abgenutzt ist. Aber Atmung spielt eine große Rolle, auch so ein bisschen zum Entkoppeln von der Welt, Bewusstwerden von Körperprozessen, von physiologischen Prozessen. Also ich weiß nicht, kann man es in der Schweiz, ich weiß nicht, kann man Atemtherapie abrechnen? Ja, oder?
Also wir haben das kann die gar nicht besser beantworten. Eine unserer Referenten, Atemtherapeutin, also stationär ist klar, da ist in der Pauschale drin, aber ambulant.
Ja, also in der Schweiz ist es nur über die Zusatzversicherung abrechenbar, wenn man eine hat. Ja. Und die Ausnahme ist jetzt hier in der Sonnenhalde, dass es das Angebot gibt und so abgerechnet werden kann. Aber es ist eigentlich eine Ausnahme in Kliniken.
Genau, zeigt unsere Wertschätzung und auch unsere guten Erfahrungen. Und ich kann mal auch sagen, die Nachfrage der Patienten. Also wir haben ja ganz, ganz viel Wunsch nach viel Atemtherapie, eigentlich mehr, als wir sogar im Moment im Angebot haben, weil es für die Patienten eben auch in ihrem subjektiven Erleben extrem wertvoll ist, sowohl die Atemtherapie, wie natürlich auch die bewegungstherapeutischen Angebote.
Habe ich noch einen letzten Satz?
Ja.
Vielleicht, deswegen bin ich jetzt so durchgeklickt. Wir müssen echt den Blick behalten und ich glaube, da muss auch die Schweiz ein bisschen, Deutschen sowieso, kritisch mit sich ins Gericht gehen. Wir erreichen mit diesen Angeboten häufig die, die über Zusatzversicherungen das Geld, das Know-how haben, die Infrastruktur. Die Kosten erzeugen und die der Volkswirtschaft fehlen, die kriegen wir mit diesen Angeboten ganz schwer. Aber die müssen wir eigentlich kriegen. Ja? Und insofern ist das auch nochmal ein Aufruf an sozusagen die Kassen und die Politik, die Infrastruktur für die, die wirklich die Kosten erzeugen, zu verbessern. Zugänglichkeit auch im Alltag, niederschwellig im Quartier und so weiter.
Genau, und vielleicht noch zur Ergänzung, auch die allgemeinversicherten Patienten dürfen es bei uns nutzen, wenn sie stationär sind, aber im Ambulanten haben wir noch im Moment da in der Schweiz eine Herausforderung. Genau. Dann ganz herzlichen Dank. Dann darf ich schon ein bisschen überleiten zum nächsten Vortrag. Lars, du hast es schon angetönt, die Empfehlung, Bewegung zu nutzen in der Therapie, sei das jetzt in der Klinik oder in der Tagesklinik, aber eben auch danach, ist etwas, was ja wir schon lange aussprechen oder auch viele Mediziner, natürlich Therapeuten, Pflegefachleute aussprechen. Die Kunst ist oder die Schwierigkeit ist, dass die Patienten oft sagen, ja, das leuchtet mir ein, aber dann gibt es eben diese genannten Barrieren und Hürden. Und wir haben uns drum auch in einer Forschungskooperation mit dem Lukas Zahner sehr dieser Frage gestellt, wie können wir denn den Menschen helfen, dass sie eben diese Barrieren überwinden, nachhaltig. Und da darf ich dich, lieber Lukas, begrüßen zu deinem Vortrag zu diesem wichtigen Thema eben Personal Health Coaching. Also wie können wir die Menschen coachen und unterstützen, dass sie eben in die Bewegung kommen.